Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag und wir begrüßen Sie live von den 76. Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Wir senden aus der Herzkammer der Filmwelt, dem Palais de Festival, wo seit Dienstag eine Filmpremiere die nächste jagt. Der rote Teppich ist ausgerollt, die Stars reichen sich die Klinke in die Hand und sie feiern das Kino. Und das erzeugt dann immer mal wieder auch solche sehr schönen Momente.
They say when you're about to die,
you see your life flash before your eyes. And I just saw my life flash.
Ja, Harrison Ford bekam eine Ehrenpalme verliehen bei der Premiere von Indiana Jones Teil 5 und sah in einem Zusammenschnitt, wie er sagte, sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen. Die Feierlaune ist dieses Jahr aber durchaus getrübt, auch weil Machtmissbrauch und Arbeitsverhältnisse in der Filmwelt immer wieder die Debatten und Diskurse bestimmen. Welche Themen und Personen da besonders im Fokus stehen und wie sich das auf die Filme auswirkt, das besprechen wir in dieser Stunde.
Außerdem haben wir Wim Wenders zu Gast, der nicht nur einen Film auf diesem Festival präsentiert, sondern gleich mit zwei Weltpremieren nach Cannes gekommen ist. Skandale und Debatten, das sind keine Fremdwörter auf Filmfestivals und gerade Cannes hat ja durchaus eine ziemlich komplexe Geschichte von Skandalen zu bieten. Ich erinnere da nur an Lars von Trier, den dänischen Regisseur, der hier mit Hitler-Kommentaren während einer Pressekonferenz zur ewigen Persona non grata des Festivals benannt wurde, nur um dann ein paar Jahre später wieder eingeladen zu werden.
Ja, aber seit der MeToo-Bewegung, muss man sagen, wächst der Druck auch auf Cannes, bestimmten schauspielenden RegisseurInnen keine Bühne für ihre Arbeiten zu geben. Und mit ziemlichen Diskussionen ist das Festival dann in diesem Jahr auch losgegangen. Wir sprechen darüber mit unserer Kollegin Anke Lewicker. Hallo.
Hallo, bonjour. Comment allez-vous?
Sehr gut geht es uns. Dieses Festival wurde eröffnet, Susanne hat es ja schon erwähnt, von Mai Wen, einer Regisseurin, die sich auch ganz offensiv als Antifeministin und MeToo-Gegnerin versteht, das auch immer wieder äußert. Und in der Hauptrolle hat sie besetzt, in der männlichen muss man sagen, den ebenfalls stark kritisierten Johnny Depp. Schaden jetzt solche Entscheidungen, einem Film wie diesem, diesen Eröffnungslot zu geben?
Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also die Bilder, die bei der Premiere dann um die Welt gegangen sind, die erzählen ja, es ist doch alles bestens in Cannes. Also Johnny Depp ist aus seiner Limousine rausgegangen, hatte eine Sicherheitsnadel im Ohr, dicke Ringe an, ließ sich mit den Fans ablichten, hat Autogramme gegeben. Also es war so richtig so schöner Halligalli eigentlich auf dem roten Teppich. Und das sind ja die Bilder, die wir dann überall sehen, auf den Zeitungen und sonst was. Aber trotzdem finde ich, dass jetzt in Cannes seit ein paar Jahren andere Zeiten angebrochen sind. Also diese ganzen sexistischen und folkloristischen Zeichen, die nehmen wir nicht mehr als Cannes-Folklore hin. Und Thierry Frémaux wird auch permanent drauf angesprochen. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, also auch was die Frauenquote betrifft, dass überhaupt nicht locker gelassen wird. Also dieser Mann oder der künstlerische Festivalleiter muss sich immer mehr äußern.
Ja, es scheint ja irgendwie so eine Spannung zu geben aus auf der einen Seite 7 Frauen im Wettbewerb, so viel wie noch nie, so viele afrikanische Filme im Wettbewerb wie noch nie und auf der anderen Seite so ein Eröffnungsfilm, oder?
Ja, definitiv. Also du hast vollkommen recht, nur weil du aber Anke schon den Frémaux erwähnt hat, das interessant. Interessant ist ja, er könnte das ja als Riesenerfolg verkaufen. Aber spannenderweise ist der Mensch total in der Defensive, habe ich das permanent das Gefühl.
Es gab ganz viele offene Briefe auch von Organisationen, die sagten, boykottiert das Festival. Es gab ja auch vorab schon einen offenen Brief von Adèle Haenel, der französischen Schauspielerin, die ja 2019 hier in Cannes war mit Porträt einer Frau in Flammen. Und darin hatte sie ja gesagt, also Cannes sei offensichtlich immer noch bereit, seine Vergewaltiger zu verteidigen und meint damit Polanski, Depardieu, der hier Gerichtsverfahren in Frankreich hat seit 2020, aber weiter munter Filme dreht. Gerade ist von ihm neuer Film ins Kino gekommen. Und interessanterweise wurde Thierry Frémaux darauf auch bei einer Pressekonferenz angesprochen. Und also unglaublich finde ich persönlich, wie er darauf reagiert hat. Wir hören mal da den Ton.
Lorsque comme actrice elle venait au festival, enfin j'espère qu'elle n'était pas dans une contradiction folle. Et on se sert du Festival de Cannes pour parler d'un certain nombre de problèmes. Moi, je trouve ça normal. Tout le monde utilise Cannes pour ça.
Ja, also so relativ am Anfang ironisch, dann aber auch lapidar, sagt er. Also Adèle Haenel hatte ja offensichtlich keine Probleme damit, nach Cannes zu kommen. Also als sie nach Cannes gekommen ist mit dem Film, ja, es sei denn, sie litt unter einer sowas wie verrückten Dissonanz. Und dann fügt er noch hinzu, die Leute nutzen Cannes ja auch, um über bestimmte Themen zu sprechen. Also sie nutzen quasi die Plattform. Wie fandet ihr diesen lapidaren Ton?
Gut, das nennt sich ganz klar Täter-Opfer-Umkehr, muss man ja wirklich sagen. Absurder. Was ich nicht verstehe, man kann das alles rhetorisch viel besser problematisieren. Ich meine, man kann es erstmal problembewusst geben. Man kann erstmal jegliche Äußerung erstmal dahin nehmen und sagen, so, das hat sie gesagt, das ist interessant, wir werden uns kümmern. Ich verstehe einfach nicht, warum, ich finde übrigens seine Reaktion auf alle diese Skandale, Debatten, Vorwürfe, vor allem ein PR-Desaster. Dieser Mann braucht jemanden, der ihm, glaube ich, sagt, wie er zu reden hat. Das, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Anke, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass er jetzt immer der Täter ist, aber er stellt sich irgendwie davor und meint, er wäre der große Verteidiger aller unrechtmäßig Angeklagten.
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde, also ich werde den Eindruck nicht los, wenn ich ihn dann abends immer an der Treppe sehe, am roten Teppich, wenn er die ganzen Gäste empfängt, dass er auch so ein bisschen Hof hält. Also seine ganze Attitüde ist nicht irgendwie, dass da eine Demut dem Künstler und Künstlerin da ist, sondern eher, ihr habt hier, kann meine Leinwand, seid froh, dass ihr hier überhaupt laufen dürft. Und dann, wenn ich mir diesen roten Teppich jeden Abend anschaue, was werden denn da noch für Frauenbilder immer produziert mit diesen ganzen Kostümen, Kleidern und sonst was? Da wird die Frau doch immer wieder wirklich zum Objekt der Blicke gemacht. Kann das nicht mal aufhören? Und es gibt immer noch in Cannes diese rigide Kleiderordnung. Also mit flachen Schuhen kommt man gar nicht in den roten Teppich als Frau rein.
Ist das ein Rückschritt eigentlich, wenn wir daran denken, dass vor ein paar Jahren ja es eine Demonstration von, wie viel waren es, 80 Frauen auf dem roten Teppich gab, die gesagt haben, hier jetzt ein bisschen mehr Modernität.
Ja, dieses Bild fand ich damals auch schon seltsam. Also ein Festival erzeugt ja häufig Bilder und es gibt Gesten und Symbole. Die Frage ist, ob diese Symbole schon reichen. Und ich glaube, darf man ja nicht vergessen, Frémaux sucht ja selber die Filme nicht aus. Es gibt eine Art Gremium. Also er ist kein Alleinbestimmer. Ich finde es nur seltsam, dass dieses Gremium irgendwie nicht existent ist. Man kann ja sagen, ich bin Teil einer Gruppe, hier, guckt mich an, ich bin nicht der, der alleine entscheidet, aber er nimmt das irgendwie alles auf seine eigene Brust.
Ja, vor allen Dingen verhindert er ja eigentlich, dass Diskurse entstehen, weil dafür sind wir doch da. Ich meine, die Leinwand ist doch nichts anderes als ein Ort für Diskurse. Also hier können doch eigentlich die Geschichten erzählt werden, tradierte Geschlechterrollen aufgebrochen. Die Leinwand ist keine Komfortzone. Also hier kann ja eigentlich viel passieren, aber mit seinen ganzen Gestus verhindert er das so ein bisschen.
Hören wir auch noch auf ein, nehmen wir mal Frémaux kurz aus der Schusslinie rein, holen wir den nächsten da rein, Johnny Depp, der sich natürlich auch der Presse gestellt hat, also er ist nicht weggelaufen, nach dem Film gab es die Pressevorstellung und gerade die amerikanischen Kollegen hatten eigentlich nur eine Frage an ihn: Herr Depp, fühlen Sie sich von Hollywood boykottiert? Und darauf hat er ungefähr das geantwortet.
Did I feel boycotted by Hollywood? Of course, you know, I mean, when you're asked to resign from a film you're doing because of something that is merely a bunch of kind of vowels and consonants floating in the air. Yeah, you feel a bit boycotted. Do I feel boycotted now? No.
Als er gefragt, da habe ich ihm ins Wort gefunden, bin ich ja gar nicht. Also man hört ihn lavieren. Er meint, ja, wofür habe ich mich boykottiert gefühlt, ne? Als man mich aus einem Filmprojekt rausgestrichen hat aufgrund von Vorwürfen, er beschreibt das als Worte, die irgendwie durch die Luft wabern, hat man sich irgendwie dann doch boykottiert gefühlt. Auf der anderen Seite fühlt er sich boykottiert jetzt. Nein. Ist die Frage, ist das überhaupt so ein Ort, so eine Pressekonferenz, diese Vorwürfe und auch Anschuldigungen, die es da gibt, zu besprechen, ne?
Ja, aber was soll man anderes machen? Ich meine, wenn Johnny Depp da ist, dann liegen diese Fragen nahe. Und vielleicht ist das eben auch diese Funktion von Festivals, dann doch eben jenseits der Filme eben dran zu bleiben, weiter zu fragen. Und man kann ja auch sagen, diese ganze MeToo-Debatte, dadurch, dass sie so diskutiert wurde auf Festivals, ist ja auch mit ins Rollen gekommen und hat auch einfach ein Problembewusstsein geschaffen.
Also ich finde interessant, dass er da so rumlaviert. Der Hollywood Reporter hat zur Eröffnung des Festivals einen sehr eindeutigen Artikel formuliert, in dem er schrieb, in Hollywood sei Johnny Depp eine Persona non grata, in Europa offensichtlich nicht, aber da würde man vielleicht auch anders mit umstrittenen Künstlern und Künstlerinnen umgehen.
Was ja das Thema jetzt hier ist, wie Frankreich mit diesen Vorwürfen umgeht. Man hat ja das Gefühl, es gibt hier eine Sektion dafür und dann wiederum eine Gegensektion. Es ist halt immer ein ständiger Kampf, ein ständiges Auslavieren, wie das Spielfeld bespielt werden muss.
Interessanterweise diskutieren auch wir jetzt über über die Diskussion statt ja, über stimmt. die Filme, um die Bilder auf den Leinwänden geht es aber auch wirklich noch in dieser Sendung. Das versprechen wir. Viel Spaß erstmal an Anke Lewicke. Wir sprechen später nochmal über die ersten Filme des Wettbewerbs.
Vollbild, das Filmmagazin, sendet heute live von den Filmfestspielen in Cannes und wir sollten uns an dieser Stelle mal die deutsche Präsenz bei diesen Filmfestspielen ansehen. Das ist ja eher immer ein Kampf. Das Kino aus Deutschland findet sporadisch in Cannes eher statt. Es gibt auch Jahre, wo hier einfach mal kein deutscher Film läuft. Susanne, dieses Jahr ist das etwas anders mit der deutschen Präsenz.
Ja, wir wissen gar nicht, wie uns geschieht, oder? Ja. Ich meine, fangen wir damit an. Es gibt zum ersten Mal eine nicht-französische Präsidentin des Festivals und dann ist sie auch noch Deutsche, Iris ja. Knobloch. Dann ist Wim Wenders mit zwei Filmen beim Festival vertreten. Sandra Hüller spielt in zwei Filmen mit. Dann nicht zu vergessen, Paula Beer ist in der Jury der Certain Regard. Franz Rogowski in der Jury der Semaine de la Critique. Frage ist jetzt, ist das nicht eigentlich fast das, was jedes Jahr sein sollte? Ist es wirklich so viel? Ein deutscher Journalist hat auch bei der Pressekonferenz mal Thierry Frémaux gefragt, den künstlerischen Leiter des Festivals, wie es denn zu diesem Verhältnis Deutschland und Cannes steht. Und da hat er geantwortet.
Quand je suis arrivé à Cannes au début des années 2000, vous vous souvenez qu'il y avait toujours des tensions entre le Festival de Cannes et les représentants de la profession en Allemagne, parce qu'en effet.
Als ich Anfang der 2000er nach Cannes gekommen bin, gab es immer Spannungen zwischen dem Festival und den deutschen Filmvertreterinnen und Vertretern. Sie waren der Meinung, das deutsche Kino sei nicht entsprechend vertreten seit der glorreichen Zeit von Wim Wenders, Werner Herzog und Volker Schlöndorff. Ich glaube, wir sind besser geworden. Wir hatten Fatih Akin hier, Maren Ade, das junge deutsche Kino. Und was Sandra Hüller angeht, ist sie in einem englisch-deutsch-polnischen Film dabei, Interessengebiet von Jonathan Glazer, und in einem französischen Film. Sie ist also nicht wirklich eine Vertreterin des deutschen Kinos.
Jonathan Glazer, et elle est également dans un film français. Donc elle n'est pas tout à fait la représentante du cinéma allemand.
Da würde ich Thierry Frémaux fast schon widersprechen wollen. Sandra Hüller ist ja überhaupt dann ein europäischer Star. Aber es stimmt, es ist eigentlich ein interessantes Zeichen fürs deutsche Kino, weil es sehr vielfältig vertreten ist. Aber es fehlt natürlich so eine gewisse Kontinuität. Ich kann mir wieder vorstellen, dass hier zwei Jahre lang gar nichts passiert, weder Sandra Hüller noch sonst irgendjemand da ist. Also wir nehmen es einfach mal so hin, wie
die
es ist.
Die glorreiche Zeit bleibt es vielleicht dann doch auch allerdings, mit Volker ja. Schlöndorff. Aber Wim Wenders, der ja nun auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, glorreicher Vertreter der Zeit, der alten Zeit ist, also natürlich so fit er auch immer noch ist, aber der ist jetzt vertreten mit zwei Filmen, einem davon im Wettbewerb. Aber Patrick, du konntest mit ihm über seinen 3D-Dokumentarfilm Anselm sprechen, der am Mittwoch Premiere hatte.
Ja, darin porträtierte Anselm Kiefer seine Kunst, besucht ihn in seinen Ateliers und macht das natürlich mit 3D, nicht wahr? Also diese überhaupt schon dreidimensionalen Gemälde von Anselm Kiefer werden dadurch nochmal verstärkt. Und es ist auch ein Film über deutsche Geschichtsaufarbeitung. Und als ich Wim Wenders, der wirklich sehr fit, sehr froh, sehr gelöst nach der Premiere war, hier getroffen habe, wollte ich ihn eingangs fragen, ob solche Cannes-Premieren für ihn immer noch Lampenfieber auslösen.
Ist jedes Mal anders, vor allem dieses Mal, weil ich meine, ich habe mich schon gefreut, dass den Leuten gefallen hat, aber die große Frage war, wie hat es dem Anselm gefallen? Und wie hat es mein 10-jähriger Neffe aufgenommen, der neben mir saß? Da war ich schon etwas aufgeregt. Das waren zwei Meinungen, die mir sehr wichtig waren.
Und Sie haben gewartet, bis die beiden den Film hier sehen können. Wie hat denn Anselm Kiefer, um den es ja letztendlich zentral geht, diesen Film empfunden?
Anselm war ziemlich vom Donner gerührt. Er konnte noch nicht sofort sprechen, aber im Laufe des Abends konnte er dann schon drüber reden und sagt, du hast ja wirklich ein eigenes Werk draus gemacht. Wim, das ist doch gar kein Dokumentarfilm. Du hast ja wirklich richtig erzählt und es ist schön, wie meine Sachen drin vorkommen. Und dann habe ich gesagt, Anselm, ich habe dir ja versprochen, du hast mich ja nur eines gefragt. Als ich gesagt habe, was für einen Film stellst du dir denn vor, hat er gesagt, kann ich gar nicht sagen, du musst den Film machen. Aber eines musst du mir versprechen, du musst mich überraschen. Habe ich ihn dann auch gefragt. Gleich danach habe ich dich überrascht, hat er gesagt, mehr als das.
Ich meine, das bringt uns ja zur Genese des Films. Was für einen Film wollten Sie denn machen?
Ich wollte nicht einen Film über Anselm machen, also keine Biografie des Films. Hätte mir nicht gefallen, hätte ich auch nicht gewollt. Ich habe auch über Pina keine Biografie gemacht oder Selgado. Und selbst beim Papstfilm habe ich wenig über den Mann erzählt. Ich wollte eigentlich bei Anselm wirklich, dass das Werk für sich spricht und dass die Leute da mehr sehen, als sie sonst sehen, wenn sie in Ausstellungen gehen oder wenn sie einen Katalog durchblättern, dass sie konfrontiert sind mit der unfassbaren Dimension dieser Arbeit. Und dass dieser Film, egal ob es ein Dokumentarfilm ist, ein Spielfilm ist, ich weiß ja auch nicht genau, was es ist, aber dass es vor allem in erster Linie eine Erfahrung ist. Nicht nur von Kunst, sondern von all dem, was da drin vorkommt in Anselms Kunst. Der malt ja alles, der ist ja furchtlos. Das Universum kommt genauso vor wie die tiefsten Tiefen der Menschheit, wie Mythen, wie Geschichte, wie Astronomie. Eigentlich ist alles drin. Er ist ja auch ein Universalgelehrter. Anselm hat ja so viel gelesen, wie kaum ein Mensch, den ich kenne. Und kennt so viel, auch viele Wissenschaften und kennt auch Wissenschaftler und ist mit denen in Kontakt und mit Philosophen und Physikern. Also wenn morgen eine neue Quantentheorie aufgestellt wird, kann Anselm übermorgen was darüber malen.
Ich fand ja interessant, dass es auch ein Film ist über Kunstproduktion, in gewisser Hinsicht auch als Geschichtsaufarbeitung. Es ist ja auch sein großes Thema, nicht wahr? Die Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten. Es ist ein Teil und damit hat seine Kunst einen explizit politischen Charakter. Und wie er bei Ihnen im Film sagt, ist das ja ein Künstler, der ganz bewusst darauf Wert legt, dass das Kunstwerk auch so gelesen werden kann.
Ja, klar. Manchmal schreibt ja Anselm auch was ins Bild. Es ist meistens ein Zitat aus einem Gedicht. Gleichzeitig will er auch, dass es mehrdeutig ist. Ich glaube, er will auch nicht festgelegt sein. Ich wollte ja auch keine Meinung verbreiten in dem Film, von gar nicht meiner eigene, weil ich dachte, diese Kunst muss für sich sprechen und die Kunst muss für all das sprechen, was drin ist. Von der Geschichte, ja, den Mythen, von der Materialität, von der Natur, von Pflanzen, all das, was alles drin ist. Es muss einfach für sich selbst reden. Es ist ja auch so sinnlich und in 3D kann man ja echt viel sehen. Man sieht ja mehr als jemals auf einer Leinwand vorher. Man sieht ja das zum Quadrat erhobene, was es sonst ist. Und das Gehirn ist völlig anders beansprucht als bei einem normalen Film. Und deswegen macht der Zuschauer eine Erfahrung. Und ich glaube, er macht eine, wo er sich auch selbst die Meinung bilden, einen Reim draus machen soll, obwohl natürlich der Film hin und wieder schon sagt, wo was herkommt und ein bisschen auch erzählt, wo das aus der Kindheit herkommt oder was die Quellen der Inspiration sind. Ein bisschen tun wir natürlich schon aufdecken, aber wir tun es nie interpretieren. Ne?
Und dennoch gibt es auch zeitgenössische Dokumente, Archivmaterialien aus Interviews mit Anselm Kiefer, der sich verteidigen muss, der angegriffen worden ist. Seine Kunst wurde häufig als Provokation erlebt in der damaligen Bundesrepublik. Das scheint Ihnen ja auch sehr wichtig gewesen zu sein, dass man auch sieht, wie sich ein Künstler verteidigt, vielleicht zu seinem Werk verhält, weil zufälligerweise sind diese Archivmaterialien ja nicht im Film gelandet.
Nee, war ich schon froh, dass es das ein oder andere Dokument gab, sowohl vom deutschen Fernsehen als auch vom BBC oder vom französischen oder amerikanischen Fernsehen, über die Rezeptionsgeschichte. Ein bisschen gehört die Rezeptionsgeschichte ja auch in die Geschichte eines Künstlers rein. Und Anselm hat sich ja nie gescheut, sich da vorzustellen vor seiner Kunst. Und er hat ja einiges abbekommen, hat sich ja viel getraut.
Sie beide sind Jahrgang 45 und letztendlich muss die Frage auch gewesen sein, wie macht man Kunst nach 45 mit der Zeit? Es kommt ja auch Ingeborg Bachmann vor. Das sind ja alles Menschen, die nach 45 versucht haben, Kunst zu machen auf ihre ganz eigene Art und Weise. War das vielleicht auch ein Projekt dann, um zu gucken, um auch nochmal sie mit reinzubringen? Es gibt doch eine Geschichte von Vätern und Söhnen letztendlich auch in Anselm durch kleine inszenatorische Reenactments.
Naja, es gibt Väter in dem Film. Es gibt den Heidegger als Vater. Es gibt eine Art Bruder oder auch für Anselm, von Anselm aus gesehen schon fast auch wiederum ein Vater oder Bruder. Es gibt den Paul Celan, der in einem Film eine wichtige Rolle hat und eine Stimme erhebt. Die Stimme kommt zu uns aus den 50er Jahren mit einem Werk, was eigentlich die berühmte These, dass man nach Auschwitz keine Kunst mehr machen könnte, krass widerlegt hat. Sodass man sich heute eigentlich schämen muss, den Satz in den Mund zu nehmen, dass nach Auschwitz keine Kunst mehr möglich war. Der Paul Celan hat das gezeigt, ist ja nicht nach Deutschland zurückgekehrt, hatte ja keine Heimat mehr. Das Land, aus dem er kam, das Buchenland, die Bukowina, gab es ja nach dem Krieg nicht mehr. Es war das am weitesten östlich gelegene deutschsprachige Land oder Bezirk damals des Großdeutschen Reiches. Das ist ja jetzt halb in der Ukraine und halb in Rumänien. Deswegen hat er auch diesen etwas harten Akzent. Aber es war wichtig, dass so eine Stimme vorkommt aus dieser Zeit und jemand, der das hautnah miterlebt hat. Auch die Ingeborg Bachmann ist eine richtige Zeitzeuge und es war mir wichtig, dass auch solche Stimmen vorkommen, aber eben nicht kommentieren, sondern nur auch wiederum als Originalmaterialien aus der Zeit.
Anselm Kiefer sagt im Film einmal, er ist nicht fertig, das große Meisterwerk, das gibt es nicht. Können Sie das auch unterschreiben? Ist man nie fertig irgendwie als Künstler?
Er sagt da im selben Augenblick auch oder kurz danach, dass er nicht aufhören kann, immer weitergehen muss. Und er sagt dann auch deutlich, es ist keine Flucht, aber es ist ein ständiges Unterwegssein. Er sagt nicht ausgestoßen, er sagt ein anderes Wort. Ich fühle mich, jetzt kommt mir das Wort gar nicht mehr. Dabei habe ich es millionenfach gehört, ist auch wurscht. Jedenfalls sagt er, ich bin halt immer weiter unterwegs. Und von jemandem, der nach dem Krieg in Deutschland aufgewachsen ist, ist das eigentlich der Urzustand. So habe ich mich erlebt, als einer, der ab seiner Kindheit immer unterwegs sein musste, weil es gab auch immer den unbedingten Willen, das Land hinter sich zu lassen und rauszukommen und in ein anderes Leben, in eine andere Welt zu kommen, als in dieses Land ohne Vergangenheit. Und das, so haben wir es halt erlebt. Es war ein Ort ohne Vergangenheit, war Deutschland. Und man braucht Vergangenheit, jeder Mensch braucht Vergangenheit. Und uns ist sie entzogen worden und wir sind eine Generation, die sich rumschlagen mussten mit den Vätern und den Großvätern und deren Versuch, Vergangenheit auszulöschen.
Wim Wenders über seinen Dokumentarfilm Anselm, über Anselm Kiefer. Premiere hatte der Film bei den 76. Filmfestspielen von Cannes. Und wir schauen uns jetzt mal den Wettbewerb etwas näher an. 21 Filme konkurrieren um die Goldene Palme. Viele bekannte Namen sind dabei, Regisseure, die die eine oder andere Palme schon in ihrem Regal haben. Die Italiener Nanni Moretti und Marco Bellocchio etwa oder Wim Wenders, Ken Loach und Aki Kaurismäki. Seit Dienstag schauen wir hier die Filme auf der Leinwand und überlegen dabei natürlich auch immer, welche roten Fäden es so gibt, Themen, die sich wiederholen. Und man kann bisher sagen, dass die Regisseure ihren Blick auf Jugend und Kindheit richten.
Genau, und darüber wollen wir diskutieren mit Anke Lewicke, die immer noch bei uns im Studio ist. Den Auftakt machen wir mit einem chinesischen Film, von dem wir uns das Thema so ein bisschen geklaut haben, weil er hat das ja schon im Titel. Youth, also Jugend, Frühling, heißt der Dokumentarfilm von Wang Bing, der 3,5 Stunden dauert und Teil eines größeren Projekts ist, auf 3 Teile angelegt. Und er nimmt uns mit in China, wo wir unzählige junge Wanderarbeiter sehen, die sind so 20, 22 Jahre alt, die in ganz vielen sogenannten Sweatshops arbeiten, in der Textilindustrie. Und an ihren Nähmaschinen sitzen sie und arbeiten. Aber Anke, was ist das denn eigentlich für eine Jugend, die wir da gezeigt bekommen?
Ja, es ist eigentlich gar keine Jugend, weil ich glaube, bei diesen Frauen und Männern, die wir dort kennenlernen, weil der Film ist ja 3,5 Stunden lang, er bleibt lange immer in diesen verschiedenen Nähstuben. Er geht mit diesen jungen Menschen auch ins Schlafzimmer. Er geht mit ihnen essen und trinken. Aber letztlich haben sie gar keine Zeit, darüber nachzudenken, welche Lebensgefühle haben wir eigentlich oder was man als Jugendlicher macht, eben über die Zukunft nachzudenken. Weil wir sehen einen reinen Überlebenskampf und der Überlebenskampf läuft dann auch so ab, dass Cash bezahlt wird. Wir sehen häufig also auch diese Verhandlungen, dass viel zu wenig bezahlt wird. Ja, und das Cash bedeutet auch, es wird nicht in die Rente eingezahlt, es gibt gar keine Krankenversicherung, nichts. Und genau das lässt uns eben spüren, dieser Regisseur Wang Bing.
Aber es ist interessant, wie du das siehst. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich wieder so eine Elendsexploitation sehe, weil sie werden zwar natürlich nicht toll bezahlt, man darf auch nicht wissen, das sind ja Jugendliche, die keine tolle Ausbildung haben, die haben nie eine Universität besucht. Die kriegen schon Geld, also das ist jetzt hier nicht so ein Armutsporno, der uns zeigt, also wo auch unsere Klamotten hergestellt werden, weil das, was sie da herstellen, geht ja vor allem in den lokalen Verkauf.
Ja, man könnte eher sagen, wir sehen so eine Art Stehkragen Proletariat. Also sie kriegen so genug, dass sie sich nicht beschweren, auch immer noch ein bisschen Geld nach Hause schicken können und so weiter. Aber genau das sehen wir. Und natürlich sehen wir auch, es läuft die ganze Zeit Musik, immer wenn sie nähen, Popmusik, kitschige Schlager. Also es ist jetzt alles andere als trostlos. Und wir sehen natürlich doch auch viele Flirts.
Ja, also das würde ich auch sagen. Es ist eher eigentlich, finde ich, ja so eine überraschend ausgelassene Stimmung. Man stellt sich das dann ja auch nicht vor, wie, oder ich hatte mir vorgestellt, das sind riesengroße Fabrikhallen. Aber nein, wie wir lernen am Ende, es gibt 18.000 dieser Sweatshops in dieser Stadt. Und da sehen wir teilweise 24 Leute, die arbeiten und miteinander dann eben auch Beziehungen eingehen. Also ich würde dir widersprechen, die haben schon eine Jugend. Ich glaube auch nicht, dass die das irgendwie in Frage stellen.
Sie ist nur nicht vergleichbar mit irgendeiner Art von Jugend in im Westen, in Anführungsstrichen im Westen.
Aber wie sieht denn genau die Jugend aus, wenn man 18 Stunden da arbeiten muss?
Also ich glaube, aber es ist ein westlicher Blick. Also ich finde, dass er zeigt, in diesem Raum, in dem sie sind, es ist quasi wie eine Wohngemeinschaft oder wie eine Jugendherberge. Und in diesem Raum machen sie Party, haben Flirts, haben alles
Mögliche. Frieren im Winter, weil es keine Heizung gibt. Ja, ja. Es gibt keine Fenster. Überall liegt der Müll rum. Man sieht tote Ratten. Ich weiß nicht.
Die Frage ist natürlich, wie sehen das die Individuen, die uns gezeigt werden? Und ich glaube, die Idee von Wang Bing ist ja, und deshalb auch die Länge, ich finde 3,5 Stunden ist viel, es beginnt eine Art Immersion. Wim Wenders sprach ja gerade in der Sendung von 3D. 3D bringt uns näher ran. Und ich hatte hier das Gefühl, die 3 Stunden, ja, 3H könnte man sagen, bringen uns näher ran in diese Lebenswelt, die nicht meine ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Menschen erwachsen genug sind, um sich mit ihren Umständen auseinanderzusetzen. Und das definiert ihre Jugend. Ich will nicht sagen, es ist Paradies auf Erden, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich darüber so aburteilend äußern kann, weil ich hatte schon das Gefühl, sie leben da ein anderes Leben, ne?
Ja, also aber interessant, wie Jugend thematisiert wird. Es ist nicht der Blick von Party, Club. Und wir hatten ja dieses Thema uns ausgesucht, weil es eben mehrere Filme gibt, die das beleuchten. Und ein anderer Film, der das tut, ist, der spielt in Korsika von Catherine Corsini, der Film Die Rückkehr. Und da stehen im Mittelpunkt 2 schwarze Schwestern, die eigentlich ziemlich unterschiedlich drauf sind, Anke, oder?
Ja, die eine hat sich dazu entschieden, einfach eine Uni-Karriere zu machen, hat auch schon ein Studium fertig, will nach Paris. Die andere hat einfach keine Lust, sich auf den ganzen Scheiß in Frankreich einzulassen. Und wir sehen eigentlich 2 Schwestern, die, obwohl sie in Frankreich geboren sind, Frankreich letztlich nie Heimat geworden ist. Also wir kriegen auch mit, es gab einen weißen Vater, der eben gestorben ist bei einem Autounfall. Und sie sind aber nie in Frankreich angekommen. Also diese ganze Unsicherheit, dieser Kampf, also das finde ich ganz unterschiedlich, wie der von diesen beiden ganz tollen Darstellerinnen, die so eine Energie haben, einfach erzählt werden. Die eine, ich will nicht sagen, dass sie sich anpasst, aber sie möchte einfach Karriere machen, um auch das, ihre Herkunft ein bisschen hinter sich zu lassen. Und die andere zeigt einfach Stolz, das muss man nicht anders, kann man nicht anders sagen, allen den Stinkefinger.
Wir sollten vielleicht dazu Trilogie natürlich den dritten Film dazu holen, Monster von Hirokazu Koreeda, der auch eine energische Jungdarstellerriege hat, würde ich sagen. Da gibt es 2 Jungs, die eine wunderbare Energie haben. Das ist ja eine Geschichte, die aus 3 Perspektiven erzählt wird. Es geschieht etwas, ein Unfall, eine Mutter beschuldigt einen Lehrer, dem Kind Gewalt angetan zu haben. Wer hat Recht, wer hat Schuld? Man könnte es als eine Rashomon-Variante bezeichnen. Aber es ist ja auch letztendlich ein Blick, ein sehr, ich fand auch trauriger Blick letztendlich auf die Erwachsenen. Und die Kinder hatten noch so ein Fünkchen an Energie. Ich dachte, da ist vielleicht die Zukunft dieser Jugend, ne?
Ja, eigentlich erleben wir die Mutter ja als sehr sympathische Frau. Sie sagt aber, ihr Mann ist eben gestorben, zu ihrem Sohn. Ich habe meinem Mann versprochen, dass ich dich so lange begleite, bis du eine eigene Familie gegründet hast und Kinder hast. Und dadurch fühlt sich der Junge ja eigentlich schon festgelegt, weil er hat ja eine Freundschaft mit einem anderen Jungen und weiß gar nicht, ja, was ist das für eine Freundschaft und fragt sich das die ganze Zeit. Aber darüber liegt eben diese Gesellschaft. Die Gesellschaft kann man, glaube ich, auch als das titelgebende Monster bezeichnen, die einfach den Kindern ja noch niemals den Freiraum gibt, einfach miteinander zu spielen, sich kennenzulernen, vielleicht einfach auch was auszuprobieren. Und das erzählt Koreeda einfach wieder in unheimlich so Bildern, wo man sich so auch versenken kann, viel Naturaufnahmen und sonst was. Also die Bilder erzählen eigentlich eine andere Geschichte. Da könnte immer noch so eine Utopie möglich sein, gerade wenn die beiden Jungen spielen.
Anke Lebicke über die ersten Bilder und Geschichten des Festivals. Vielen Dank. Wir haben über die Jahre hier in Cannes wirklich über nahezu jede Reihe und Sektion berichtet, vom Wettbewerb über die Semaine de la Critique bis hin zum Cinéma de la Plage, also dem Kino am Strand, wo abends alle Cannes-Besucher gratis am Strand einen Film sehen können. Eine Sektion, müssen wir sagen, kommt immer ein bisschen zu kurz, nämlich die Cannes Classics, eine Reihe, die sich der Filmgeschichte widmet. Und Patrick, das ist keine klassische Retrospektive. Erklär mal, was ist die Idee hinter Cannes Classics?
Ja, Cannes zeigt vor allem Werke, die die Geschichte des Festivals stark geprägt haben, in natürlich neuen, restaurierten, digitalisierten Fassungen. Das heißt, man legt stark die Betonung auf unsere Geschichte. Ja? Das macht es vielleicht im ersten Moment irgendwie uninteressant, weil wir sind ja hier, um die neuen Werke zu sehen. Warum sollte man, vielleicht ist es so konservativ zu sagen, früher war alles besser und deshalb gehe ich in die Classics. Aber weit gefehlt, ich finde, das sind immer sehr spannende Vorstellungen, die man da erleben kann. Interessanterweise kombiniert viele französische Verleiher gleichzeitig mit einer Kinoauswertung. Also die Filme von Jacques Rivette kommen jetzt auch in die Kinos, die hier gezeigt werden. Ich erinnere mich an eine Vorstellung eines Films eines philippinischen Regisseurs Mike de Leon. Und jetzt, ein Jahr später, gibt es in Frankreich eine komplette Box mit seinen Filmen, also ein Traumé des Cineasten. Und das sind eben immer wieder auch Momente, wo man alte Freunde des Festivals begegnet. Dieses Jahr der verstorbene Jean-Luc Godard wird geehrt.
Ja, und außerdem sind zwei Filme von dem japanischen Regisseur Ozu zu sehen gewesen. Einer davon Erzählung eines Nachbarn von 1947. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe gedacht, oh toll, gucke ich mir an. Und was passiert? Wim Wenders kommt in den Saal geschlendert, setzt sich dazu. Nicht ganz überraschend, er ist ja eben hier beim Festival und er hat ja 1985 auch einen Film gemacht über Ozu und das Japan der 1980er Jahre. Also insofern nicht überraschend, schön. Aber deutsche Filme werden da eher seltener gezeigt. Dieses Jahr ist es anders. Es gab sogar eine Art Premiere.
Ja, das stimmt. Er ist von Ulrich Schamoni, der 1966 hier im Wettbewerb lief von Cannes, wird in den Classics gezeigt. Und was ich interessant finde, wir sprachen ja in der Sendung schon über deutsche Präsenz grundsätzlich und auch die Geschichte, die dieses Festival hat. Ulrich Schamonis Film war ja der Startschuss des neuen deutschen Films, das Opas Kino besiegen wollte. Und Wim Wenders ist, Ulrich Schamoni ist ja schon gestorben längst, aber Wim Wenders ist ja auch einer, dessen Zuge eine Geschichte mit Cannes entwickelt hat. Und es ist wunderbar zu sehen, dass dieser Film in einer komplett neu restaurierten Fassung jetzt auf die Leinwände kommt. Übrigens in der Arbeit des Filmarchivs vom Deutschen Filmmuseum Frankfurt, die zum ersten Mal überhaupt mit einem Projekt in den Cannes Classics sind. Ich konnte mit der leitenden Verantwortlichen der Restauration sprechen, mit Lou Burkhardt, und wollte zunächst von ihr wissen, was es für Sie denn überhaupt bedeutet, diesen Film in Cannes zu zeigen.
Viel. Also das bedeutet viel Sichtbarkeit. Also man merkt auch, welche Projekte sonst da ausgewählt wurden. Und da freuen wir uns, weil das ist eigentlich auch der einzige deutsche Beitrag. Und das Schöne ist auch, dass es von Ulrich Schamoni bereits in Cannes lief, als er damals gedreht wurde. Das heißt, es ist sein zweites Mal in Cannes, fast 60 Jahre später. Und dadurch, dass es für uns auch das erste Mal ist, ist es wirklich eine große Feier für das Team und auch eine große Ehre für die Arbeit, die wir machen, weil das ermöglicht uns auch diese Bestätigung zu bekommen, dass die Restaurierung, die wir machen, auch Interesse für diese Art Festivals erzeugen.
Ja, und das Interessante ist ja, dass hier in Cannes mal an dieser Sektion zumindest keine Schauspieler oder Regisseure im Fokus stehen, sondern eben Archivare und Restauratoren. Und da erlebt man immer wieder herzergreifende Szenen. Ich erinnere mich bei der Vorstellung eines Glauber Rocha-Films, also eines Klassikers des brasilianischen Films, wie da die Chefin des Filmarchivs von Brasilia stand und geweint hat, weil Bolsonaro, der letzte Präsident von Brasilien, es nicht finanziert hat und hat abbrennen lassen wollen. Es gab dann ein schlimmes Feuer. Das war ein tragischer Vorfall. Da werden auch politische Transparente gezeigt. Also das ist eben keine irgendwie nettes von gestern Sektion, das ist eine hochpolitische Sektion. Und daher wollte ich von Lou Burkhardt auch wissen, wie sie denn ihren Moment im Scheinwerferlicht hier in Cannes nutzen wird und was sie dem Publikum erzählen will.
Ich werde denen gerne berichten über die leider noch Aktualität der Themen, die dieser Film behandelt. Da denkt man halt an Abtreibung, an die Schwierigkeit, dass Frauen noch haben, Praxis zu finden, die den Eingriff durchführt. Und das bleibt leider viel aktueller, als ich eigentlich erhoffte. Und das ist auch etwas, das gerade Archivfilme oft erzeugen. Und das, finde ich, ist immer etwas, das ich gerne einem Publikum erzähle, weil dadurch die Arbeit von Archiven nicht nur mit Staub quasi zusammengebracht wird, sondern auch mit einer Erinnerung, mit einer Aufgabe, immer erneut zu schauen, woher wir kommen, was bereits getan wurde, was die Entwicklungen sind.
Also man kann schon sagen, das ist ja ein Festival im Festival.
Nun denkt man ja bei Restaurierung immer an Detektivarbeit und aufwendige Restaurierung, ja. Aber Ace von Ulrich Schamoni ist ja kein verschollener Film. Wie sah die Arbeit an dem Film aus?
Genau, und trotzdem gab es große Probleme und ich lasse einfach die Expertin reden, weil sie erklärte uns, wie schwierig es war, so einen Film von 1966 wieder so zu programmieren und restaurieren, dass man sich heute gerne ansieht.
Wir haben zum Beispiel auch eine Kopie selbst in unserer Sammlung, die Gott sei Dank nicht vor unseren Augen stirbt, aber trotzdem sehr viel an Details verloren hat. Das ist oft der Fall, wenn halt immer Kopien von Duplikate zum Beispiel gezogen worden sind und irgendwann hat man immer weniger Details in den Hintergründen unter anderem oder immer weniger Graustufen. Und hier konnten wir glücklicherweise das Originalbildnegativ finden, also quasi das früheste Element überhaupt. Das Problem war aber, dass es wahrscheinlich unerfahrene Menschen es benutzt haben für einen Kopiervorgang. Und das OBN war nicht nur ein paar Mal gerissen über ein Bild, sondern wirklich extrem. Es gab Risse über mehrere Bilder, also teilweise 30 cm lange Filmrisse, die auch genauso so dilettantisch repariert wurden mit quasi kleine Teile von Gaffertape. Und das haben wir erschrockend festgestellt und haben uns überlegt, wie wir das überhaupt bearbeiten können. Das Schöne auch war, dass aus dem gleichen Bestand gab es auch ein Duplikat positiv, der glücklicherweise für uns vor diese Beschädigung gezogen wurde. Und das heißt, wir konnten Klammerteile, also Auszüge von dem Duplikat nehmen, um diese stark beschädigten Szenen in der Originalbildnegativ einfügen. Und aus diesem Duplikat positiv haben wir auch den Ton digitalisiert.
Und so glänzt Ulrich Schamonich es wie, als wäre er gestern gedreht worden.
Ja, also auch die Filmgeschichte hat einen würdigen Platz beim Filmfestival in Cannes. Und während die Filmrestauratoren im obersten Stock des Festivalgebäudes ihre Filme zeigen, wuseln hier im Keller die Filmhändler herum und suchen nach den Hits von morgen. Und ob sie gefunden haben, das hören wir gleich.
Zeit fürs Filmbusiness aus Cannes, denn wenn wir hier in die amerikanischen, vor allem Branchenblätter schauen, wie zum Beispiel den Hollywood Reporter, ist der US-Markt schon wieder fast da, wo er vor der Pandemie stand und auch aus Europa kommen deutlich positive Signale hier in Cannes. 2022 hat man schon wieder 67% der Besucher von 2019 erreicht und das erste Quartal dieses Jahres hat den Abstand noch weiter verringert. Man könnte also vielleicht sagen, das Kino ist wieder da. Wir stellen aber ein Fragezeichen dahinter. Vielleicht sind es ja auch nur ein paar Blockbuster, die Statistiken fälschen. Jörg Taschmann hat sich für uns umgehört beim Markt. Hallo erstmal, Jörg.
Ich grüße euch. Hallo.
Also ja, man hört von guten Geschäften. Die Wettbewerbstitel verkaufen sich wohl gut. Die Amerikaner sind auch wieder prominent vertreten in Cannes. Ist ja interessant, weil im Vorfeld gemutmaßt wurde, dass der Streik der Autorinnen und Autoren in Hollywood einige der guten Geschäfte vermiesen könnte. Wie groß ist das Thema jetzt hier tatsächlich?
Also ich habe mich wirklich umgehört und gerade bei deutschen Verleihern oder Weltvertrieben war das jetzt wirklich kein Thema. Keiner hatte davon gehört. Die guckten mich mit großen Augen an, wenn ich sie danach fragte. Und Ida Martins beispielsweise vom Weltvertrieb Media Luna meinte, das wird doch dann eher doch die Blockbuster betreffen, da könnte das vielleicht einen Einfluss haben. Matthias Elwart, ein Branchenkenner und auch Geschäftsführer der Zeise Kinos in Hamburg, der macht sich noch weniger Sorgen.
Die Drehbuchautoren und der Streik ist jetzt vor allem eine Streaming-Geschichte. Und im Streaming-Bereich wird sehr viel kurzfristiger gedreht, sehr viel mehr im Team. Also die meisten Kinoprojekte sind, glaube ich, fertig, also die jetzt in der Produktion sind, da wird nicht noch jeden Tag dran gearbeitet, wie bei Streamingdiensten. Und der Streik geht ja, wenn ich es weiß, auch um die Bezahlung bei den Streamingdiensten. Also von daher, glaube ich, ist das im Kino eigentlich nicht das Thema. Und es gab ja schon mal einen Streik vor einigen Jahren, der hat sich im Kino auch nicht so ausgewirkt.
Jetzt streiken die Autoren, weil sie mehr Geld haben wollen, weil das Geschäft eben gut läuft. Also gerade aus den USA hören wir ja viel Positives vom Kinomarkt. Treffen denn diese optimistischen Prognosen auch auf uns in Europa und in Deutschland zu?
Also gestern hat hier eine europäische Institution eingeladen, die nennt sich die European Audiovisual Observatory. Die untersuchen wirklich in allen Märkten, vor allen Dingen in den europäischen Märkten, den Kinobesuch und haben eben diesen 67%-Wert dann eben auch bekannt gegeben. Und es gibt aber wirklich starke Unterschiede. In Frankreich ist das schon wieder bei 73% gewesen im vorigen Jahr. Deutschland liegt genau im europäischen Durchschnitt und ganz unten Italien mit nur 48% beispielsweise. Also die Italiener, da fehlt noch die Hälfte sozusagen der Besucher, die sie vor der Pandemie hatten. Und im ersten Quartal, jetzt geht es aber schon deutlich bergauf, auch in Italien im Übrigen. Und Matthias Elwart ist auch wieder für Deutschland vorsichtig optimistisch.
Wir werden besser in Deutschland vom Besuch her. Wir brauchen noch mehr publikumsstarke Filme und wir haben es jetzt mit dem Lehrerzimmer. Da merken wir einfach, dass der Deutsche Filmpreis was ausmacht. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier in Cannes wieder genug Arthouse-Filme haben. Ich bin da guter Dinge, dass die Leute wieder ins Kino gehen wollen. Wir müssen gucken, dass die kleinen und mittleren Filme mehr Besucher noch finden.
Ja, das ist ja interessant, Jörg, denn in Deutschland ist ja bekannt, dass die älteren Zuschauer, die in Arthouse-Filme gehen, dass die noch fehlen. Wurde das denn auch thematisiert gestern?
Spanien ist hier auf dem Markt, das Land im Fokus, und da war dann auch jemand aus Spanien da, vom Spanischen Filminstitut. Sie sagt, in Spanien ist das ähnlich, da fehlen wirklich noch die über 60-Jährigen, die eben sehr cinephil sind, wie sie es selber sagte, und die sind noch nicht wieder zurückgekommen. Und was in diesen Zahlen natürlich nicht drinsteckt, ist, welche Filme guckt man sich denn an? Und wenn man sich nur allein die 10 besucherstärksten Filme anschaut, dann machen die schon ein Drittel des gesamten Umsatzes aus, und wir wissen ja alle, es kommen ca. 400 Filme pro Jahr in die Kinos, und 10 machen dann schon 33%. Da sind ja dann noch irgendwie 390 andere Filme, denen es dann auch sehr viel schwerer fällt. Und obwohl beispielsweise in Italien die Leute weniger ins Kino gehen, gehen sie mehr ins Arthouse als in Deutschland. Ich habe mal so 2 Beispiele rausgesucht. Den Maigret-Film beispielsweise von Patrice Leconte mit Depardieu. Das war der erfolgreichste französische Film in den italienischen Kinos im vorigen Jahr. Immerhin 150.000 Zuschauer. In Deutschland haben die gerade mal 20.000 gesehen. Also im Prinzip erschreckend wenig. Und der Spielberg-Film, die Fabelmanns, das ist so eine Mischung zwischen Arthouse und Mainstream, also genau diese mittleren Filme, die Matthias Elbert irgendwo auch meint, den haben nur 150.000 in Deutschland gesehen. Das ist nicht viel für Steven Spielberg, auch nicht für den Film, der auf der Berlinale ja prominent lief. Den haben in Italien immerhin 470.000 gesehen, in Frankreich über 900.000. Aber Frankreich spielt sowieso, finde ich, auch in einer ganz anderen Liga. Aber es gibt eben auch in Deutschland Zeichen, dass es in der Tat besser wird. Die Zeichen beispielsweise gestern auch so für kommerzielle französische Filme wie Asterix und Obelix, der ist gestern in Deutschland in der Tat gut angelaufen.
Also wir können festhalten, Europa schaut eben nicht gleich. Alle europäischen Leute und Länder sind anders. Dennoch, auch Hollywood hat ja in vielen europäischen Ländern Marktanteile verloren. Wie können denn jetzt lokale Filme aus Europa da mithalten? Ja, in welchen Ländern funktioniert das denn besonders gut?
Na, eben Frankreich, das weiß man, dass es in Frankreich sehr gut funktioniert. Die Franzosen stecken ja auch sehr, sehr viel Geld in ihre Filme. Allein die beiden teuersten französischen Filme des Jahres, Asterix und Obelix oder eben 3 Musketiere d'Artagnan, haben jeweils 60 Millionen Euro gekostet. Das ist dreimal so viel, glaube ich, wie im Westen nicht Neues. Also das ist schon wahnsinnig viel Geld. Und das zweite Land, und das hat man bestimmt nicht so wirklich auf dem Schirm, wo das lokale Kino richtig erfolgreich ist, ist Tschechien. Immerhin die Tschechen 37% Marktanteil fürs eigene Kino. In Frankreich liegt er bei 42%. Tschechien kommt gleich dahinter. Und man merkt eben auch, dass überall da, wo das einheimische Kino stark war, die Leute auch wieder stärker zurück ins Kino gekommen sind. Das ist ein gewisses Paradox zu diesem Phänomen der amerikanischen Blockbuster, aber das spielt eine große Rolle. Es gibt eben auch Länder, da gibt es nicht mehr 5% für das eigene Kino. Und die Franzosen, die versuchen natürlich mit ihren großen Produktionen auch zu punkten. Ich habe gesagt, Asterix und Obelix ist in Deutschland jetzt gut gestartet. In Polen lief der aber noch besser. In Polen hat er immerhin 700.000 Zuschauer gemacht, das schaffen die Deutschen schon mal nicht. Und der von mir wirklich sehr geliebte 3 Musketiere, ich mag den Film wirklich sehr gerne, der ist in Deutschland total gefloppt, nicht mehr 50.000 Zuschauer haben den gesehen, in Frankreich immerhin 3 Millionen. Zeigt aber auch, was hier in Frankreich funktioniert, was die Massen anlockt, exportiert sich nicht unbedingt dann so gut. Da ist Hollywood eben einfach noch sehr viel besser.
Jörg Taschmann, über die Themen, die den Markt hier in Cannes beim Festival beschäftigen, und das sind eben die Zuschauerzahlen und auch die Zukunft des Kinos. Wir können vermelden, dem Kino geht es wieder gut, zumindest in den USA. Das haben wir gerade mit Jörg Taschmann besprochen. Was uns aber zum aktuellen amerikanischen Kino in Cannes bringt, dieses Jahr sorgen vor allem die Filme von Martin Scorsese, Wes Anderson und James Mangold dafür, dass hier quasi ganz Hollywood im Minutentakt an die Croisette kommt. Auch der Regisseur Robert Rodriguez sorgt für Star Power auf dem roten Teppich dieses Jahr, oder Patrick?
Ja, in 2 Tagen werden Ben Affleck und seine Kollegin Elise Braga den roten Teppich Glück mit so einem richtigen Mitternachtskino. Schmutzig und dreckig geht es dazu in seinem Film Hypnotic. Es ist die Geschichte eines Polizisten, der auf der Suche nach seiner Tochter hat. Er vermutet, dass diese Tochter von Hypnotiseuren entführt worden ist. Aber Robert Rodriguez steht ja für ein sehr komplexes Kino, ein Spiel mit Zeit-Raum-Kontinuen. Der Film beginnt so, wie er nicht endet. Das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Ich konnte mit Robert Rodriguez vorab sprechen und wollte von ihm wissen, wie ihm überhaupt die Idee für diesen mentalen Thriller gekommen ist.
Ich erinnere mich noch gut daran. Damals arbeitete ich an meinem zweiten Spy Kids Film und stand kurz vor den Dreharbeiten zu Once Upon a Time in Mexico. Außerdem war ich dabei, ein drittes Projekt zu schneiden. Da hatte ich viel zu tun und wollte mich entspannen. Also sah ich mir Alfred Hitchcocks Vertigo an, der gerade restauriert auf Blu-ray erschienen war. Ich hatte Hitchcock immer geliebt und seine Filme haben mich immer beeindruckt. Sogar für meinen Film Mariachi hatte ich mich von Hitchcocks Wrong Man inspirieren lassen. Ich liebe Verwechslungsgeschichten und das Spiel mit Identitäten. Was mir aber wirklich imponiert bei Hitch, das sind seine Ein-Wort-Titel wie Vertigo, Spellbound, Marnie oder Francie. Also fragte ich mich, wie ein heutiger Hitchcock-Film heißen würde, wenn er noch am Leben wäre und Regie führen würde. Ich dachte darüber nach, welchen Ein-Wort-Titel er sich ausdenken würde, der zu seinen anderen Filmen passen würde, und dann fiel mir sofort Hypnotic ein.
Also haben Sie Ihren Film um den Titel herum gebaut?
Nun, ich wollte keinen Film über Hypnose machen, das wäre albern. Aber ich mochte das Wort hypnotisch und dachte, es könnte der Name für jemanden sein, der eine ganz besondere Fähigkeit hat, jenseits der Hypnose. Ich fragte mich, ob das möglich wäre und hatte dann innerhalb von 10 Minuten die Idee, dass es jemand sein könnte, den man nicht fangen kann, jemand, der einen großen Einfluss auf die Menschen haben kann. Zum Beispiel, wir treffen uns, geben uns die Hand und dann gibst du mir deine Brieftasche, Schlüssel und Kontodaten. Dann fahre ich weg und du erinnerst dich nicht mehr an mich. So ein Kerl wäre wirklich ein cooler Schurke. Dann müsste es da einen Cop geben, der versucht, ihn zu fangen. Ich habe viele der Ideen sofort aufgeschrieben und hatte danach etwa 30 Seiten mit Szenen, einschließlich der Bankszene und dem Scheunenfinale im ersten Akt. Sogar eine der ersten Wendungen hatte ich schon fertig.
And even one of the first twists. Sie sind jetzt so begeistert von Ihrem Film und Ihrer Idee, aber dennoch hat es ja sehr lange gedauert, bis Hypnotic umgesetzt werden konnte. Das Drehbuch, so wie ich das verstanden habe, lag schon vor 20 Jahren vor, oder?
Ich habe es irgendwie vergessen, weil ich viel gearbeitet habe. Ich gehe ungern zu den Studios und versuche, sie für meine Projekte zu begeistern. Ich habe keine Machtposition in Hollywood, wo es eh nicht so funktioniert, dass ich sage, wenn du mich diesen Film machen lässt, kannst du eine Chance auf mein mega gutes Geheimprojekt Hypnotic bekommen. Aber jeder, dem ich davon erzählt habe, dachte, es wäre eine coole Geschichte. Ich habe immer weiter an der Architektur des Plots gearbeitet, aber die dritte Wendung, die letzte und familienorientierte Wendung, ist mir erst 2015 eingefallen. Manchmal dauert es Jahre bei einem Projekt. Dann habe ich mit der Arbeit an Alita begonnen, was mich für weitere 3 Jahre außer Gefecht gesetzt hat. Dann kam die Covid-Pandemie und ich habe mich wieder Hypnotic gewidmet. Aber ich wusste nicht, wie das Filmemachen nach Covid wieder laufen würde. Diese Unsicherheit floss auch in das finale Drehbuch von Hypnotic ein. Als wir dann endlich grünes Licht für die Dreharbeiten bekommen haben, konnte ich es kaum glauben. Die Arbeit an Hypnotic hat mich wieder daran erinnert, wie sehr ich meinen Job liebe. Ich mache das wirklich nur für das Publikum, weil die Zuschauer Geld bezahlen, um ins Kino zu gehen. Ich baue ein hypnotisches Konstrukt um sie herum auf und wenn ich gute Arbeit leiste, fangen sie an zu weinen, zu lachen, zu jubeln oder erzählen ihren Freunden davon. Ich dachte, dass Hypnotic auf einer Metaebene davon erzählt, wie Kino funktioniert.
Ein Regisseur, so wie Sie, ist also in gewisser Weise auch ein Hypnotiseur, weil er die Leute in einen, ja, anderen Geisteszustand im Kino versetzen kann.
Ja, du erschaffst ein Konstrukt, von dem das Publikum glaubt, dass es real ist, obwohl alle wissen, dass es sich um Schauspieler und Kulissen handelt. Ich kenne immer noch Menschen, die wirklich Angst vor Filmen hatten. Zum Beispiel, wenn sie einen Film wie Alien sehen und die fiesen Facehacker auf die Gesichter der Filmfiguren springen. Aber es ist nur ein Film. Es ist eine Puppe aus Plastik oder Gummi. Und alle wissen es. Und dennoch schaffen es viele für die Dauer eines Films, das zu vergessen. Sie beginnen es zu glauben. Obwohl sie wissen, dass es nicht echt ist, ist es doch echt, sodass sie sich hypnotisieren lassen. Das ist sehr mächtig.
They're as if it's real. So they allow, you know, hypnotic constructs can be very powerful.
Aber wenn es in einem Film wie Hypnotic vor allem um die Architektur der Handlung geht, dann braucht man ja auch Figuren mit einem emotionalen Konflikt und einem großen dramaturgischen Bogen. In gewisser Weise ist Hypnotic ja auch eine Geschichte über einen Vater, der seine Tochter sucht, oder eine Familie, die wieder zusammengeführt wird.
Yeah, I mean, you kind of need a personal story.
Ja, genau. Die Hauptfigur braucht eine persönliche Geschichte. Es reicht nicht aus, dass er nur ein Detektiv ist. Seine Ermittlungen müssen eine Suche nach etwas Persönlichem sein. Da ich selbst sehr familienorientiert bin, war der Familienplot das Ziel des Films. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich wusste, dass der Film eine Wendung haben musste, die uns ins Herz dieses Mannes führt, den Ben Affleck übrigens großartig spielt. Als das Drehbuch 2015 fertig war, hatte das Ende noch eine andere Wendung. Ich musste eine weitere einbauen, um die Geschichte abzurunden. Sonst hätten wir ewig so weitermachen können und immer weitere Raum-Zeitebenen erschaffen. Aber man braucht einen befriedigenden Schluss.
Und so that was what really helped me finish the story. But because you could go on forever just tricking people, but you need to have a satisfying conclusion.
Wahres Mitternachtskino aus Hollywood von Robert Rodriguez. Sein Spielfilm Hypnotic läuft jetzt in Cannes und kommt im August in die deutschen Kinos. Wir senden weiterhin live aus Cannes und wollen jetzt auch einen Bogen schlagen zu unserem nächsten Thema, das mit einem aktuellen deutschen Kinostart zu tun hat. Und da kommen wir hin über ein anderes großes Filmfestival, nämlich Venedig. Dort hat im letzten Jahr ein Dokumentarfilm den Goldenen Löwen gewonnen, All the Beauty and the Bloodshed von Laura Poitras. Der Film kommt Donnerstag zu uns ins deutsche Kino. Und du, Susanne, du hattest die Gelegenheit, mit der Oscar-Gewinnerin zu sprechen.
Ja, genau, denn sie hat den Goldenen Löwen, sie hat auch einen Oscar gewonnen für ihren Film über den Whistleblower Edward Snowden. Überhaupt hat sich ja Laura Poitras in ihren Film viel mit den Tätigkeiten US-amerikanischer Geheimdienste auseinandergesetzt. Nun also ein Künstlerinnenporträt, ein Porträt über die Fotografin Nan Goldin. Nan Goldin wurde ja bekannt durch ihre Porträts der New Yorker Szene der 1970er und 80er Jahre. Also meistens hat sie ja Leute aus ihrem Umfeld porträtiert, der LGBTQ-Szene. Ihre Fotos zeichnet häufig aus, dass sie nie gestellt wirken. Manchmal sind sie unscharf, in der Regel immer Bilder von ausschweifendem Leben, aber gleichzeitig auch immer von Einsamkeit und Krankheit. Der Film von Laura Poitras, der verwebt jetzt das Werk von Nan Goldin mit ihrer Biografie, also ihrem Elternhaus, dem Selbstmord der älteren Schwester und auch mit Nan Goldins politischer Arbeit. Erstmal hat mir aber Laura Poitras von ihrem Verhältnis zur Kunst von Nan Goldin erzählt.
Ja, yeah, I mean, what I loved about her work always is the cinematic quality to it.
Was ich an ihrer Arbeit immer geliebt habe, ist diese filmische Qualität. Selbst bei den Fotografien spürt man, dass es eine Geschichte gibt. Bei ihren Diashows und Videoinstallationen gibt es diese unglaubliche Verquickung von Musik und Bildern. Wie sie es anordnete und aufbaute, das war so filmisch und revolutionär und radikal und feministisch und feierte die queere Sexualität. Sie war also immer eine Ikone für mich und sie hatte so viel Einfluss hier in Berlin. Sie hat eine tiefe Verbundenheit mit Berlin, genau wie ich.
Sie kam zu dem Projekt, als Nan Goldin nicht als Künstlerin im Mittelpunkt stand, sondern eher als Aktivistin wegen ihrer Kampagne gegen die Sackler-Dynastie. 2019 sind sie an Bord gekommen. Was hat sie dazu bewogen, Ja zu sagen?
It was an easy yes, I have to say. The chronology was that Nan was recovering from an injury. She was prescribed OxyContin. She became addicted.
Es war ein leichtes Ja. Die Chronologie war, dass Nan sich von ihrer Abhängigkeit erholte. Sie hatte das Schmerzmittel Oxycontin verschrieben bekommen und war süchtig geworden. Und als sie aus dem Entzug kam, hat sie diesen Artikel im New Yorker gelesen. Der brachte die Familie Sackler mit ihrem Pharmakonzern Purdue und Oxycontin und dem Beginn der Opioidkrise in den USA in Verbindung. Nan kannte die Sacklers sehr gut als großzügige Spender für Museen und Galerien. Sie beschloss nach dem Artikel, ihre Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, dass der Sackler-Name aus den Museen und Galerien verschwindet. Sie gründete eine Organisation namens Prescription Addiction Intervention Now, kurz PAIN, und begann Treffen in ihrem Wohnzimmer abzuhalten. Inspiriert wurde sie von ACT UP, das während der AIDS-Krise ins Leben gerufen worden war. Die AIDS-Krise hatte sie ebenfalls miterlebt. Sie führte dann diese mutigen Aktionen in den Museen durch, bei denen sie unter anderem darauf aufmerksam machte, wie sehr die Sacklers und Purdue die Suchtgefahr von Oxycontin verschleiert haben. 2019 haben wir uns dann getroffen und zusammen gefrühstückt. Sie sagte, weißt du, wir haben diese Aktionen gefilmt. Sie war auf der Suche nach einer Produzentin. So kam das Gespräch zustande. Und es dauerte nicht lange, bis ich an Bord war.
You know, thrilled with what she was doing and a bit obsessed by the impact that she and Payne were having.
Es gab also schon Filmmaterial, als sie dazustießen. Es dauerte dann noch, aber schließlich wurde der Name Sackler in vielen Museen entfernt, wie der Tate, dem Louvre und dem Guggenheim. Was hat die Museen zum Handeln veranlasst? Im Film scheint es so, dass es für die Museen nicht um eine neue Erkenntnis ging, sondern eher um die Angst vor schlechter PR.
Right. You know, it took a while. It took a long time. And, you know, they ultimately did the right thing, but it took 4 years, and that's a long time. And you're right that there was a mountain of evidence that...
Ja, es hat gedauert. 4 Jahre. Und Sie haben recht. Es gab einen Berg von Beweisen, der die wachsende Opioidkrise mit Oxycontin in Verbindung brachte. Die Sacklers wussten, was vor sich ging. Einige US-Bundesstaaten begannen, das Unternehmen zu verklagen. Und in dem Zusammenhang tauchten Dokumente auf, aus denen klar hervorging, dass die Sacklers wussten, was vor sich ging. Ihre Strategie bestand darin, alles auf die Täter zu schieben und sie unter Druck zu setzen. Eine wirklich kranke Weltanschauung. Es gab auch dieses Projekt Tango, das wie ein Trichter gebaut war. Der Trichter bestand darin, die Leute abhängig zu machen und dann versuchten sie, mit der Reha und anderen Geschäften Geld zu verdienen. Im Zusammenhang mit den Geldspenden für Museen haben viele das Wort Blutgeld benutzt. Ich finde, das ist ein sehr passender Begriff. Bei der Initiative, den Sackler-Namen aus den Museen zu entfernen, gab es auch eine Menge Druck von Kunstschaffenden. Auch das Museumspersonal war Nan Goldin und Payne von Anfang an wohlgesonnen.
And also from staff, quite frankly. I think staff within the museums were sympathetic to Nan and Payne early on.
In gewisser Weise weist diese Kampagne auch auf ein größeres Problem hin, das der Philanthropie in Kunstmuseen, den Zusammenhang von Kapital und Kunst. Laura Lott, die Präsidentin der American Alliance of Museums, sagte 2019 in einer Erklärung, dass die Museen eine transparente Politik entwickeln müssen. Wo stehen die amerikanischen Institutionen in dieser Hinsicht? Hat sich etwas geändert?
And, you know, in museums where, you know, in boards and where the money is coming from and also where the artworks.
Ich denke, es muss noch mehr Transparenz herrschen. Das heißt, in Museen und Gremien muss klar werden, wo das Geld herkommt und auch wo die Kunstwerke selbst herkommen. Zum Beispiel, wenn sie aus anderen Ländern stammen. Ich denke, dass Nan und Payne Erfolg hatten und dass dies Auswirkungen haben wird.
Sie haben die ACT-UP-Kampagne erwähnt und was Nan und ihre Freunde und Künstlerkollegen daraus für die Pain-Kampagne gelernt haben. Inwiefern ist die AIDS-Krise in den 80er Jahren mit dem Mechanismus vergleichbar, den Sie in Ihrem Film beschreiben, nämlich die Trägheit mächtiger Institutionen, etwas zu unternehmen, bis der Druck zu groß wird?
Yeah, I mean, in both cases you have the, you know, complete failure of the government to act. You have regulatory.
In beiden Fällen ist die Regierung völlig untätig gewesen. Die Regulierungsbehörden haben der Krise keine Priorität eingeräumt, auch wegen der Menschen, die betroffen waren. Es waren vor allem schwule Männer und bei der Oxycontin-Krise zu Beginn weitgehend die arme ländliche Bevölkerung. Natürlich hat sich die Krise auch auf andere Kreise ausgedehnt. Aber in den USA gibt es keine allgemeine Krankenversicherung. Und wenn es zu solchen Gesundheitskrisen kommt, gibt es kein System, das sich um die Menschen kümmert. Es gibt also Parallelen. Und dann die Geschäftemacherei, insbesondere im Fall von Oxycontin. Es ist schwer zu begreifen, wie Menschen das Geld verdienen so sehr über das Leben anderer Menschen stellen können.
It's hard to even comprehend, you know, how people would prioritize making money over people's lives.
Inwiefern passt der Film zu Ihren anderen Filmen, in denen es um einzelne Menschen geht, die aufzeigen wollen, was in ihrem Land schiefläuft?
Ja, das war der Grund, warum ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht die richtige Filmemacherin dafür bin. Nan setzte sich mit dieser Ungerechtigkeit in den USA auseinander. Es war das Porträt eines Individuums, das sich der Macht entgegenstellt. Dieser Film konzentriert sich auf die USA, während meine früheren Filme eher das amerikanische Imperium und die globalen Auswirkungen zum Thema hatten.
Es gibt so viele verschiedene Aspekte in dem Film, die Sie ansprechen. Nans Biografie, Nans Schwester, ihre Kunst, ihre Art, die Welt zu betrachten, ihr Aktivismus, die Opioidkrise. Wie wichtig war es für Sie, den verschiedenen Aspekten von Nan Goldin auch in der Struktur des Filmes gerecht zu werden?
That was absolutely, you know, the challenge is to how to do her life and her work justice.
Das war die große Herausforderung für mich, wie ich ihrem Leben und ihrem Werk gerecht werden kann. Wir verweben viele verschiedene Fäden, aber ich habe schon früh gespürt, dass es auch eine emotionale Ebene braucht. Auch Nans Arbeit berührt die Menschen. Ihre gesamte Arbeit ist zutiefst persönlich und auch sehr emotional.
Because of Nan and her work, I mean, all of her work is profoundly personal and also deeply emotional.
Das sagt Laura Poitras, die Regisseurin von All the Beauty and the Bloodshed. Der Film läuft am Donnerstag in unseren Kinos an.
Und das war unsere Sendung live aus Cannes. Wir haben jetzt noch ein Date mit Martin Scorsese und müssen uns auch schon mal in die Schlange stellen.
In einer Woche ist das Festival hier dann auf der Zielgeraden. Dann werden die Palmen verliehen und auch dann senden wir wieder live vom 76. Internationalen Filmfestival in Cannes.
Tschüss sagen, Patrick Wilinski
und Susanne Burg.